Zwei wichtige Worte aus der Heiligen Schrift sind die Texte zur Predigt. Zunächst 1. Timotheus 3, Vers 16. Groß ist das Geheimnis unseres Glaubens. Er, Jesus Christus, ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Der zweite Text steht im Johannesevangelium Kapitel 1. Und das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner ganzen Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Diese zwei Textworte sind Weihnachtsbotschaft mit Tiefgang. Das Weihnachtsgeschehen eingebettet und verankert in die ewige Heilsgeschichte Gottes mit und für die Menschheit. Es ist die Weihnachtsbotschaft ohne Maria und Josef, ohne Krippe und Stall, ohne Engel, ohne die drei Weisen aus dem Morgenland. Darum ist die heutige Predigt weniger eine Sache für Kinder, sondern für uns gestandene und denkende Erwachsene. Hinter meiner Predigt und Verkündigung steckt die Frage, die ihr euch sicher auch schon einmal gestellt habt. Warum will Gott uns abtrünnige Menschen retten und uns zu ihm bringen? Und vor allem, warum Gott zu dieser Rettungsaktion gerade diesen Weg eingeschlagen hat, dass er seinen Sohn in unsere Welt schickt, an unsere Seite stellt und am Ende dann ans Kreuz nageln lässt. Gott hätte doch eine ganz andere Lösung, einen ganz anderen Weg finden und gehen können, ohne und vorbei an seiner Menschwerdung in seinem Sohn Jesus. Haben wir darum jemals voll und ganz umfassend begriffen und verstanden, wer und was dieses Gotteskind in der Krippe bedeutet und auch bewirkt? Wie die Menschwerdung Gottes in Jesus begriffen, verstanden und geglaubt wird? Ja, an Weihnachten feiern wir immer wieder ganz bewusst das unfassbare Ereignis. Gott nimmt in seinem Sohn Wohnung in der Dunkelheit und Hilflosigkeit des menschlichen Lebens. Euch ist der Heiland geboren. Damit hat es eigentlich für uns konkret begonnen und es geht weiter damit. Das will sagen, für euch wollte Gott nicht nur Gott sein, sondern er wollte ganz bewusst Mensch werden. Über drei biblische Grundaussagen und Christuszeugnisse wollen wir heute intensiv und tief nachdenken. Gott wurde Mensch. Das Wort ward Fleisch. Und Christus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Was wir da als göttliche Realität vor uns haben, lässt sich menschlich nicht denken, nicht begreifen und letztlich auch nicht beweisen. Wir sind im Glauben hier total herausgefordert, werden aber dafür dann auch göttlich belohnt. Die damaligen Jünger und Apostel haben es so ausgedrückt und bezeugt: Wir sahen seine Herrlichkeit und auch seine Wahrheit und Gnade, und von seiner göttlichen Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das Unbegreifliche tritt aus seiner Unbegreiflichkeit heraus und begegnet uns Menschen in Menschengestalt. Hier auf unserer Erde, in unserem Lebensbereich, wurde er unser Bruder, unser Mitmensch, Mensch unter Menschen. Diese unsere Erde, diesen Ort der großen und wunderbaren wie auch der zerstörenden, zum Tiefpunkt mit seinem Geschöpf bestimmt. In dem Kind in der Krippe hat Gott die Sache der Menschen zu seiner eigenen Sache gemacht. Seine Ehre und unser Friede gehören seither untrennbar zusammen. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Ja, das mag wohl ein Wechsel sein. Und was für einer. Von Jakob Abrell stammt die Feststellung: Damit der gottsuchende Mensch und der menschsuchende Gott zusammenfinden und eins werden, hat sich Gott in Christus als Mensch zu uns auf den Weg gemacht. Kann Gott einen ewigen Sohn haben? Ich füge dazu wohlgemerkt keine Tochter, der als Mensch geboren wurde und auf dieser Erde so etwa 33 Jahre lang mit den Menschen gelebt und unter ihnen gewirkt hat. Über diese doch nicht unbedeutende Frage gehen die Wege der Weltreligionen meilenweit auseinander. Während die christliche Kirche das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, in die Mitte gestellt hat, ist zum Beispiel für den Islam die Vorstellung, dass Gott einen Sohn haben könnte und dann noch auf diese Welt schickt und am Kreuz sterben muss, das ist für den Islam eine reine Gotteslästerung. Gott der Ewige und Allmächtige, der Heilige, kann doch niemals einen menschgewordenen Sohn haben. Man darf ihn deshalb auch nie mit dem Vaternamen anrufen. Diese Überzeugung im Islam ist ja auch vielfach der Grund, warum die strengen Islamisten auch die Christen verfolgen. Sie betreiben nach ihrer Vorstellung Gotteslästerung. Und nun hören wir: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen und erlebten seine Herrlichkeit. Martin Luther hat dazu Folgendes gedichtet: In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Hier ist das ganze Menschliche gemeint, Leib, Seele und Geist, alles, was den Menschen betrifft und angeht, auch alles Elend, alle Niedrigkeit, alle Armut, Verlorenheit und Bosheit, Hunger und Müdigkeit, Schlafbedürftigkeit, Mitgefühl, Schmerzempfindungen und so weiter. Das ist ein harter Brocken, ihr Lieben. Deshalb widerspricht auch in uns manches Mal irgendetwas gegen diese Botschaft. Wir wissen doch, was das heißt, ein Mensch zu sein. Verletzliches Wesen. Auch unsere Seele kann man leicht verletzen. Wir sind ausgesetzte und empfindliche und auch ständig versuchte Lebenswesen. Wir sind leidend, sterblich, unvergänglich. Alle diese Dinge, die zu einem Menschenleben dazugehören, als die Kehrseite der vielen guten Möglichkeiten, die uns der Schöpfer auch gegeben hat, stehen doch eigentlich in absolutem Gegensatz zu dem, was wir vom Wesen und von der Wirklichkeit Gottes annehmen, glauben und auch wissen. Gott ist unsterblich, ewig, unverletzlich, allmächtig, heilig, rein. Gott ist absolut souverän, unbestechlich. Er ist die vollkommene Gerechtigkeit und die grenzenlose Liebe. Muss darum die Botschaft von der Menschwerdung Gottes nicht allem religiösen Empfinden widersprechen? Ist es nicht deshalb dasselbe Ärgernis wie das Wort vom Kreuz, vor allem für die, die verloren gehen? Für die Geretteten ist seine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz, eine Torheit und Ärgernis. Und wie sieht's mit der Menschwerdung von ihm aus? Das Christfest und der Karfreitag stehen einander viel näher, als wir denken. Das apostolische Glaubensbekenntnis hat deshalb beide Aussagen ganz eng nebeneinander gestellt. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Haben wir diesen Tatbestand weithin vergessen oder vielleicht verschleiert? Die Frage ist mir vergangene Woche immer wieder gekommen. Land auf, Land ab und auf der ganzen Welt. Weihnachten, Weihnachten und nochmals Weihnachten. Ist das Christfest nicht an manchen Ecken ausgeartet in einen Kult des heiligen Kindes, die keinen Raum mehr für die herben und ernste Töne lässt, die doch auch dazugehören? Natürlich ist das Weihnachtsfest ein Freudenfest, aber eben auch mit großer Ernsthaftigkeit, mit Ehrfurcht und Demut. Er wurde für alle, für uns zum Sündenbock gemacht, so bezeugt das Alte Testament. Gott wurde Mensch, Mensch in allen Belangen. Und nun kommt der einzige Unterschied. Jesus war und wurde als Mensch kein Sünder. Er wurde für uns aber nur zur Sünde gemacht. Gott bleibt ganz und gar Gott auch in seiner Menschwerdung des Sohnes. Auf Karfreitag bezogen, die Menschen töteten durch die Kreuzigung Gott und doch töteten sie Gott nicht. Der Kirchenvater der frühen Kirche, Zyprian, gelebt im 3. Jahrhundert nach Christus, hat geschrieben: Ich wundere mich über kein Wunder, nur über eins wundere ich mich. Es ist das Wunder aller Wunder, dass Gott Mensch werden konnte. Im Gegensatz zu den bekannten und anschaulichen Weihnachtserzählungen der Evangelisten Lukas und Matthäus beginnt nun Johannes sein Evangelium mit dieser komprimierten Gesamtschau. Das Wort von Gott ist für Johannes der Beginn aller Lebensprozesse. Das heißt, Gott ruft seine Schöpfung und in ihr den Menschen ins Leben, wenn der Mensch die Antwort auch verweigert. Mit der Zeugung durch den Heiligen Geist, der Jungfrauengeburt und mit der Geburt Jesu im Stall zu Bethlehem geschieht eben das unerhört Neue. Das Wort, das ganz am Anfang und schon immer bei Gott war, wird Fleisch. Gott bleibt nicht nur Ruf, Stimme und Wort, sondern seine Liebe zu seinen Geschöpfen findet Gestalt in einem Menschen und tritt damit sichtbar, fassbar, mitfühlend, mittragend und mitleidend in unsere Welt und Geschichte ein. Er verbindet sich aufs Engste mit unserem Schicksal. Er macht dadurch anschaulich, dass die Welt nicht preisgegeben und von Gott verlassen ist, sondern von seiner Anwesenheit durchdrungen. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Gott umarmt uns so sehr, dass er in uns aufgeht. Ich in euch und ihr in mir. Gott verkündigt sein Kommen in die Welt unaufhaltsam, auch gegenüber aller Gegnerschaft. Und Gott kann uns nie näher kommen als in seinem Sohn, in dem Kind in der Krippe. Nun folgendes Beispiel und Vergleich. Wie könnte ich zum Beispiel Helmut Weller, einen Maulwurf oder eine Kohlmeise am besten oder überhaupt verstehen? Ihre Gefühle und Instinkte nachempfinden, ihnen wirklich zu helfen, ihren Daseinskampf mitzuerleben und mit ihnen sich verständigen, wie könnte das möglich sein? Ganz einfach, indem ich selber als Helmut Weller ein Maulwurf würde oder eine Kohlmeise. Indem ich als Gleicher mit ihnen zusammenlebe und mit ihnen unterwegs wäre. Jedoch mit dem einen Unterschied. Ich dürfte dabei meine menschliche Integration und Herkunft, meine Intelligenz, meine Denkfähigkeit, meine Größe und Macht, meine Erhabenheit und Souveränität nicht verlieren. Sonst könnte ich die Lebensweise, die Gefühle und den Daseinskampf des Maulwurfs oder der Kohlmeise, den Daseinskampf von ihnen ja gar nicht analysieren und in meine menschliche Größe bringen, beziehungsweise transferieren. Ja, ihr Lieben, wir müssen immer wieder eingestehen, dass wir uns mit dieser Botschaft gar nicht ganz so leicht tun. Sie passt einfach nicht hinein in die Welt der Logik und Durchschaubarkeit. Sie lässt sich eben nicht vereinnahmen in das Reich unserer Analysen und Retorten, in das Reich der Computer und Programme, in dem für uns nur das Wirkliche gilt, was bewiesen und auch zusammengerechnet werden kann. Die Fleischwerdung des Wortes in der Geburt Jesu, die Beschreibung des Unbeschreiblichen, ist und bleibt ein Geheimnis. Rätsel kann man lösen, Rätseln kann man entlüften, aber Geheimnisse bleiben Geheimnis. Und auch hier merken wir, der Glaube fordert uns heraus. Zudem lässt sich ja auch eine normale menschliche Person nie ganz begreifen und entschlüsseln. Neben der Vertrautheit und Nähe eines Menschen gibt es auch immer noch ein Stück weit Fremdheit, Distanz, ja sogar Geheimnis. Eine gute Ehe weiß das auch. Es bleibt immer noch eine gewisse Fremdheit gegenüber dem anderen. Unsere Erfahrung mit den anderen, so auch mit dem fleischgewordenen Wort, sind dementsprechend begrenzt und fragmentarisch. Und doch teilt sich Gott uns Menschen in Jesus ganz und ohne Einschränkung mit. Er ist die Fülle, die in unser Wahrnehmungsvermögen eindringt und sie auch ausweitet. Uns wird Erkenntnis gegeben, und Erkennen ist ein viel tiefgreifender Vorgang als nur verstandesmäßiges Erfassen. Noch einmal dazu bezeugt Johannes: Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das Wort Fleisch unterstreicht auch immer wieder, dass sich Gott in die leidende, gequälte und heillos gewordene Schöpfung selbst einmischt und ein Teil dieser Schöpfung wird. Er teilt mit uns Hunger und Durst, Müdigkeit und Erschöpfung, Enttäuschungen und Schmerzen, Ohnmacht und Entwürdigung, Folter und Tod. Er teilt mit uns Missachtung, Anfeindung und Verstoßung. All das teilt er mit uns. Gott wollte das so, um durch Jesus Christus auch unsere Hinfälligkeit und unserem Leiden Sinn und Würde und damit eine ganz andere Qualität zu geben. Das Leiden um Jesu Willen hat eine Qualität, eine hohe Würde. Gott wurde Mensch und Fleisch, das heißt auch weiter. Gott kommt nicht übermächtig, überlegen und erdrückend wie Herren und Götter, wie Gott Kaiser und politischer Erlöser. Gott kommt verborgen, unscheinbar, demütig, armselig, unverletzend, wie eben ein neugeborenes Leben. Ja, dieses fleischgewordene Wort ist kein überirdisches Wesen, kein Heros oder Halbgott, keiner der Superlative verkörpert, sondern ein zartes, neugeborenes, ja, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend, in einem Futtertrog. Ein Baby, das strampelt und strabelt, ein Kleinkind, das lacht und weint, ein Baby, das jeglicher Hilfe der menschlichen Eltern bedarf. Das neugeborene Kind verkörpert sichtbar und auch fassbar, dass Gottes große Liebe kein Ding der Unmöglichkeit, sondern etwas ganz Konkretes, etwas sehr Wunderbares ist. Deshalb wird das Wort dort Fleisch, wo Liebe und Gerechtigkeit und Frieden besonders entbehrt werden, wo Menschen ihr Leben als aussichtslos, erbärmlich und widersinnig empfinden. Dort will er besonders gegenwärtig sein, das Dunkel und die Einsamkeit durchdringen mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Lebenskraft. Das ganze Elend der Menschen, in deren Umgebung Jesus zur Welt kommt, ist deshalb nicht einfach nur Rahmen, ein Beipack oder Zusatz. Es ist die entscheidende göttliche Ortsbestimmung der Fleischwerdung Gottes. Gott ist nicht einfach so überall und nirgends auf dieser Erde. Sein Brückenschlag zu den Menschen ist mit konkreten Personen, mit Namen, mit Orten und Städten und Regionen verbunden. Es lässt sich wie eine Geschichte, ja wie ein Geschichtsablauf ablesen, anschauen, wo Gott Wohnung nimmt. Gottes Liebe wird in einem Ort Gestalt, wo auf Anweisung des Kaisers Menschen zusammengetrieben, schikaniert und nach allen Regeln der Politkunst ausgenommen werden. Aber gerade dort, wo die Ereignisse zu bestimmen scheinen, da ist die Gegenbewegung Gottes schon nicht mehr aufzuhalten. Seine Zuwendung zu den Menschen unterläuft alle Politik und Intrigen. Die gefürchteten Akteure werden nur Randfiguren der Geschichte und der unaufhaltsamen Herrschaft Gottes auch auf Erden. Und so wird die Steuerzählung des Kaiser Augustus damals durch das neugeborene Kind zur Zeit und Weltenwende. Gott gebraucht eben auch oft nicht göttliche Dinge, um seinen Willen durchzusetzen und seine Geschichte voranzubringen. Ebenso zeigt sich ganz konkret an Maria und Josef, welch veränderte Kraft von der Menschwerdung Gottes ausgeht. Noch sind sie preisgegeben, in der Masse hin und her geschoben, obdachlos auf der Flucht mit dem Kind, aber schon längst hat Gott sie erwählt und einbezogen in seine große Geschichte. Sie werden Träger der Verheißung und ihr Leben verwandelt und erfüllt sich. Die Erfahrungen, die sie als Fremdlinge und Unterdrückte machen, verlieren ihre erschütternde und beherrschende Funktion. Gottes Gerechtigkeit und Liebe verdrängt auch bei ihnen das menschenverachtende Verhalten der Mächtigen. Auch den Hirten, die eigentlich im Abseits stehen, gilt Gottes besondere Aufmerksamkeit. Die Engelbotschaft gelangt zu ihnen und sie begeben sich auf die Suche. Sie können sich nicht mehr entziehen, weil sie merken und empfinden, dass Gott ihre Herzen und Sinne bewegt und dass Gott ihre Schritte lenkt. Darum bewegen sie sich aus ihrem Planquadrat und aus der Einsamkeit ihrer Positionen, um das Heil und Licht Gottes in dem Neugeborenen zu schauen und zu erleben. Ein Kind in Windeln gewickelt macht deutlich, wozu Menschen auf der Welt sind, nämlich geliebt zu werden und selbst zu lieben. Das Kind in der Krippe macht klar, dass Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen allem anderen zuvorkommt. Gottes Liebe wohnt in Jesus auf der Erde und jeder kann sie deshalb erfahren. Weihnachten, die Menschwerdung Gottes, ist ein riesiges und tiefgreifendes Freudenfest, das zum Anbeten, zum Staunen und Danken treibt. Wir werden das heute mit unserem Schlusslied tun. Gott schlägt die Brücke vom Himmel hinab zur Erde, von Reich zu Arm. Er schlägt auch die Brücke hinauf von der Trennung, Verlorenheit und Sünde zur Rechtfertigung, vom Tod zum Leben, von der Zeit in die Ewigkeit. Das einzige große Ziel Gottes mit seiner Expedition auf diese Erde durch seinen Sohn ist unser Heil und unsere Rettung, so hat Dietrich Bonhoeffer verkündigt. Ich darf uns nun heute, ihr Lieben, einerseits mahnen und andererseits ermuntern, verkennt und verachtet dieses große Ziel Gottes nicht. Seht und erkennt erneut seine Liebe zu euch. Du sollst Heimat und Geborgenheit bei ihm finden. Du sollst und darfst nach Hause kommen. Du darfst mit ihm völlig eins werden. Du darfst seine Herrlichkeit sehen und in sie hineingehen. Komm und vollziehe diesen Schritt und Glaubensgehorsam. Du wirst Belohnung erfahren und die Gegenwart Gottes spüren. Ich schließe ab und fasse zusammen. Weihnachten. Gott ist uns ganz, ganz nahe gekommen. Einerseits in dem Kind der Krippe und andererseits in seiner Person am Kreuz. Weihnachten, das Fest der unbegreiflichen Liebe aber nicht wegen unserer liebevollen Geschenke, sondern weil Gott die Liebe in Person zu uns kam und bei uns ist. Sein Geschenk an uns ist unsere Rettung und Erlösung. Und das ist Grund genug, ihn anzubeten, ihn zu loben und ihm auch ewig zu danken. Und zuletzt Weihnachten. Wir glauben und wir sind gewiss, Gottes helles Licht in seinem Sohn Jesus Christus leuchtet tagtäglich über uns und auch in uns. Gott sei geehrt und gelobt. Amen.